Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Ob Grippe, Rückenschmerzen oder einfach mal durchchecken lassen, jeder Deutsche geht durchschnittlich 10-mal im Jahr zum Arzt. Einfach Kärtchen hinlegen, Kosten übernimmt die Krankenkasse. Ja, aber was ist, wenn man nicht versichert ist? Was machen wohnungslose Menschen, wenn sie ärztliche Hilfe brauchen? In München gibt es hier hilfreiche Angebote, und zwar zum Beispiel vom KMFV, dem katholischen Männerfürsorgeverein. Und da bin ich heute auch zu Gast, nämlich im Haus an der Pilgersheimer Straße, wo es unter anderem eine Arztpraxis für Wohnungslose gibt. Der behandelnde Arzt hier ist Dr. Thomas Beutner. Hallo, grüß Sie.
Ja, grüße Gott.
Und außerdem ist noch hier Ralf Horschmann, der ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim katholischen Männerfürsorgeverein und kann uns so ein bisschen allgemein was zu den Angeboten zur medizinischen Versorgung hier von wohnungslosen Menschen einfach erzählen und uns die vorstellen. Hallo.
Hallo erstmal.
Herr Horschmann, ich fange mal kurz bei Ihnen an. Zu mir hat mal jemand was gesagt, es ist mir so hängen geblieben, in München muss niemand auf der Straße leben. Ich habe dann so gedacht, aber freiwillig machen die das bestimmt nicht. Und es sind Schätzungen zufolge trotzdem um die 340 Menschen, die eben auf der Straße leben und kein Obdach haben. Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen obdachlos sind? Also, dass sie auch nicht jetzt in entsprechenden Einrichtungen einen Platz haben?
Also die Gründe sind sehr vielfältig, warum Menschen keine Hilfe in Anspruch nehmen oder sagen, sie wollen lieber auf der Straße bleiben. Oftmals sind es vielleicht schlechte Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben. Psychische Erkrankungen spielen oftmals auch da eine Rolle. Und dann ist es einfach schwierig, anderen Menschen zu vertrauen, zu sagen, okay, die wollen mir nichts Böses, sondern die wollen mir was Gutes, die wollen mir helfen. Und dann ist es ein langer Prozess, auch durch das Streetwork, die Menschen zu motivieren, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, Vertrauen aufzubauen. Und dann, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, ist es der erste Schritt. Und dann irgendwann, und das hoffen wir immer sehr stark, nehmen sie die Hilfe in Anspruch, gehen vielleicht in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, kommen auch in die Arztpraxis, um sich medizinisch versorgen zu lassen oder noch ein bisschen niedrigschwelliger, vielleicht dann auch in die Straßenambulanz.
Zu dem Angebot kommt man nachher auch noch mal gleich. Herr Dr. Beutner, seit wann behandeln Sie hier wohnungslose Menschen und wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich bin hier in der Arztpraxis für Wohnungslose seit dem Oktober 2016. Und habe das ein paar Monate später kam noch eine Kollegin mit dazu, zusammen mit einer Kollegin bis letztes Jahr gemacht. Momentan bin ich wieder allein, weil die Kollegin eine Weiterbildung macht in einem anderen Bereich. Und seitdem versorge ich obdachlose Menschen hier in der Arztpraxis und auch in der Straßenambulanz.
Was ist da so Ihr persönlicher Ansporn?
Die Aufgabe, obdachlose Menschen zu betreuen, medizinisch zu betreuen, ist etwas, was für einen Arzt eigentlich fast ein Glücksfall ist, weil es einfach die ärztliche Leistung abbildet, die man ja auch ideellerweise sozusagen mitbringt. Wenn man Medizin studieren will, Ärztin oder Arzt werden will, dann möchte man ja auch sozusagen sich um alle kümmern. Und speziell auch um die, die natürlich am schlechtesten dran sind. Ja, also die Schwierigkeiten haben, da in diesem System klarzukommen. Und gerade denen möchte man eigentlich helfen.
Also Ihre Hilfe ist hier wahrscheinlich bitter nötig und vielleicht auch noch mehr gebraucht als jetzt in einer normalen Praxis. Welche gesundheitlichen Probleme und Erkrankungen sehen Sie denn am häufigsten bei Menschen ohne festen Wohnsitz?
Also bei Menschen ohne festen Wohnsitz sind die Erkrankungen oder die Palette der Erkrankungen eigentlich ähnlich wie bei allen anderen Menschen auch. Die Besonderheit bei obdachlosen Menschen ist, dass sie schon in relativ jungen Jahren Erkrankungen bekommen, die man sonst eigentlich eher erst im höheren Alter bekommt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören da vor allem mit dazu, Atemwegserkrankungen und so weiter. Häufig ist auch die Sucht im Hintergrund, das ist ganz klar, der Alkohol, das Nikotin und auch Drogen mitunter spielen eine große Rolle. Und wir haben ein relativ großes Spektrum an dermatologischen Erkrankungen. Also die dermatologischen Erkrankungen sind naturgemäß bei Menschen ohne festen Wohnsitz deutlich häufiger und deutlich schwerer ausgeprägt als wie bei Menschen, die in normalen Strukturen zu Hause sind.
Warum ist das so?
Das liegt ganz sicher an den hygienischen Verhältnissen, die halt auf der Straße vorherrschen oder die einfach auch der enge Kontakt mit sich bringt in Notunterkünften oder wie auch immer. Und natürlich auch die prekäre Lage. Das ist ganz klar, dass ein Mensch, der nicht viel Geld hat oder gar kein Geld hat, natürlich ganz andere Prioritäten setzt, als wie ein Mensch, der, sagen wir mal, zumindest von den Grundbedürfnissen her so aufgestellt ist, dass er das dann auch leisten kann, finanziell.
Ja. Wir sind jetzt schon so ein bisschen darauf eingegangen, aber was sind die besonderen gesundheitlichen Herausforderungen für wohnungslose Menschen, die jetzt keinen Zugang zu einer normalen Krankenversicherung haben?
Also sagen wir mal so, im Notfall, also wenn tatsächlich schwerwiegende Erkrankungen, akute Erkrankungen vorliegen, dann ist es bei uns schon so, dass auch Patienten ohne Krankenversicherung behandelt werden müssen, das sagt auch das Gesetz. Das heißt, die kommen natürlich in erster Linie dann in der Notaufnahme zur Diagnostik und Therapie. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, der Umstand, wenn man es salopp formuliert, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und da hat man im Grunde dann auch tatsächlich ein sehr kostenexpansives Tableau, was man da dann für die ziehen muss. Was wir ja eigentlich in unserer medizinischen Landschaft machen, in unserer Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung, ist ja sehr viel Präventivmedizin. Das heißt, wir schauen, dass bestimmte Dinge, die auch unweigerlich kommen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel oder gastrointestinale Erkrankungen oder Ähnliches, dass die sozusagen so gut in der Vorsorge sind und in der Begleitung sind, dass sie erst gar nicht zum Akutfall werden. Und das fällt bei obdachlosen Menschen oder bei Menschen ohne Krankenversicherung natürlich weg. Und da hatten wir in der Vergangenheit große Probleme. Hat sich jetzt deutlich seit 2020 verbessert, seitdem wir die Clearingstelle haben, der Landeshauptstadt München. Da ist ja auch ein Notfallfonds angegliedert, der finanziell relativ gut bestückt ist. Und so sind wir glücklicherweise seit 2020 auch in der Lage, Menschen ohne Krankenversicherung mit dringlichem Behandlungsbedarf, so sage ich es jetzt mal, also es ist kein Notfall, sondern es ist ein dringlicher Behandlungsbedarf, durch andere Fachärzte wie zum Beispiel Herzspezialisten, Leberspezialisten und so weiter, Hautärzte, dass wir die tatsächlich dort auch hinschicken können.
Ist München da gut aufgestellt im Vergleich?
Würde ich sagen, absolut ja. Herr Horschmann, Sie...
Also grundsätzlich, was die Wohnungslosenhilfe betrifft, definitiv. Also da kann man sicherlich sagen, dass München deutschlandweit führend ist und da auch die Landeshauptstadt München sehr, sehr viel tut in diesem Bereich, wohnungslose Menschen zu unterstützen, Angebote mit den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe zur Verfügung zu stellen.
So wie in diesem Fall eben. Der KMFV bietet ja eine breite Palette an medizinischen Unterstützungsangeboten. Wir haben ja das Zahnmobil, eine Krankenwohnung, Straßenambulanz, eben diese Arztpraxis hier für Wohnungslose. Können Sie die einzelnen Versorgungsangebote mal kurz skizzieren, kurz vorstellen?
Also zur Krankenwohnung kann ich gerne erstmal was sagen. Es ist so, dass dieses Projekt seit 2021 gibt. Da muss man auch einen großen Dank an die Erzdiözese aussprechen. Ohne deren finanzielle Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Die Krankenwohnung ist aus einem Forschungsprojekt raus entstanden, wo man gesagt hat, wie sind die Bedarfe wohnungsloser Menschen, auch älterer wohnungsloser Menschen auch. Und da hat man auch festgestellt, dass viele, die sagen wir mal, keine Krankenversicherung haben, notversorgt werden im Krankenhaus, vielleicht auch eine Operation gehabt haben, dann kurze Zeit später auf die Straße entlassen wurden. Ja. Und da hat man gesagt, das kann kein Zustand sein. Auf der Straße kann niemand wirklich genesen. Und dann ist so dieses Angebot entstanden. Es gibt 4 Plätze in der Krankenwohnung und dort können die Menschen, die dort sind, sozusagen wieder regenerieren, sich wieder gesund werden. Und wenn sie das sind, dann ist natürlich das weitere Ziel auch, sozusagen eine Wohnperspektive zu entwickeln und vielleicht dann auch eine Einrichtung zu finden, weiterführende Einrichtung oder eventuell sogar den eigenen Wohnraum dann wieder.
Also die Leute werden dann einfach nicht allein gelassen, sondern jemand kümmert sich.
Richtig, genau. Und da in diesem Fall auch, also es gibt eine sozialpädagogische Betreuung in der Krankenwohnung, es gibt auch Pflegehilfskräfte, die vor Ort sind, es gibt auch einen ambulanten Pflegedienst, der regelmäßig vorbeikommt und dort dann auch unterstützt. Und die werden dort nicht alleine gelassen, werden dort unterstützt in vielen Bereichen, um dann wieder Fuß fassen zu können.
Also im besten Fall geht es dann nicht nur um das Gesundheitliche wieder auf die Beine kommen, sondern allgemein im Leben.
Richtig, genau. Also natürlich ist natürlich der Gesundheitsaspekt der vorwiegende im ersten Schritt, aber es geht dann auch darum zu schauen, dass man dann weitere Perspektiven auch hat. Also dass die Menschen, die dann aus der Krankenwohnung wieder gehen, nicht wieder auf die Straße zurückgehen müssen, sondern eine andere Perspektive bekommen.
Das Zahnmobil jetzt zum Beispiel, kann man sich darunter vorstellen, wie eine fahrbare Zahnarztpraxis ist das wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, so ähnlich ist es. Das ist neuestes Projekt, was jetzt die Gesundheitsversorgung betrifft. Seit 2024 gibt es das Angebot und das ist sozusagen zweigliedrig. Einmal geht es natürlich um die zahnmedizinische Versorgung wohnungsloser und obdachloser Menschen und auf der anderen Seite aber auch für Kinder und Jugendliche sozusagen auch Bildungsarbeit zu leisten. Also geht es auch um Prävention und um halt Schwellenängste abzubauen. Also so zweigliedriger Aspekt dieses Zahnmobils. Und geht es einfach wirklich darum, die gesundheitliche Versorgung natürlich auch für wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen nochmal zu verstärken und da wirklich auch zu schauen, dass also zahnmedizinisch da auch geholfen werden kann.
Dann hätten wir noch die Straßenambulanz. Da sind Sie auch öfter mit unterwegs. Ist das auch Ihr Aufgabengebiet,
Dr. Beutner? Ja, das gehört mit zu meiner Aufgabe. Die Straßenambulanz, die fährt dreimal in der Woche am Abend gezielt an fixe Treffpunkte mit der MöW Jonathan. Das ist eine Einrichtung auch des KMÖV, die mit kostenlosem Essen versorgt, die Obdachlosen. Und da hat sich das bewährt, dass wir im Rendezvous-Verfahren an drei fixen Punkten in der Münchner Innenstadt abends sind. Da kann man dann sozusagen Erstversorgungen leisten, Kontakte knüpfen, Vertrauen aufbauen und so weiter. Und der Gedanke ist dann, dass man von der Straßenambulanz, von der Straße weg, in die Arztpraxis sozusagen langsam führt und hinführt, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, hier im Haus an der Pilgersheimer Straße im ersten Stock die Sozialarbeiter, Sozialpädagogen mit einzubinden, sodass wir ein umfassendes Konzept haben von der Straße über die Arztpraxis in die Sozialversorgung, die sozialen Sicherungssysteme zurück. Und das ist insgesamt ein gut durchdachtes und auch gut funktionierendes System. Wir haben zusätzlich bei der Straßenambulanz dann noch die Streetworker, die uns gezielt darauf hinweisen, in welchen Stadtteilen Menschen Hilfe nötig haben, die auf der Straße sind. Und die machen wir dann nach unserer normalen Tour, fahren wir dann anschließend noch gezielt dorthin, wo uns das Streetwork hinleitet.
Wer nimmt denn diese Angebote so in Anspruch? Kann man da eine Altersgruppe festmachen, männlich, weiblich? Wer kommt zu Ihnen? Wer braucht Ihre Hilfe?
Also grundsätzlich ist es der gesamte Querschnitt der Bevölkerung. Also wir haben ungelernte Arbeiterhilfskräfte bis zu Akademikern, wir haben Ingenieure, ehemalige Architekten, wir haben ehemalige Ärzte. Also es gibt keine Geschichte der Bevölkerung, die nicht in irgendeiner Person auch vertreten wäre. Natürlich gibt es da quantitativ natürlich Unterschiede, das ist schon klar. Aber prinzipiell ist es der Querschnitt der Gesellschaft. Und zu der Verteilung der Geschlechter ist zu sagen, dass wir natürlich überwiegend Männer haben. Allerdings hat sich, seitdem ich angefangen habe, 2016, 2017, die Quote der Frauen deutlich erhöht. Also wir lagen am Anfang bei ca. 3% und wir sind jetzt bei Frauen, zumindest in unserem Dokumentationssystem, in unserem Praxisverwaltungssystem, bei über 13%. Und das ist schon eine starke Steigerung, weil normalerweise Frauen eigentlich auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit obdachlos auftreten. Das ist eher so die Ausnahme. Bei Frauen ist Obdach oder Wohnungslosigkeit eher ein stark verdecktes Problem. Also da ist die Dunkelziffer sicherlich sehr, sehr viel höher, als wie man annimmt. Und auch die Zahl, die Sie vorhin gesagt haben, von 340 geschätzten Obdachlosen auf der Straße, also das ist ganz sicher viel zu wenig.
Wie würden Sie es einschätzen?
Also ich denke, dass hier im Münchner Stadtbereich sicherlich an die 1.000, 1.500 tatsächlich akut obdachlos sind, die sich aber natürlich dann auch behelfen. Die lagern dann irgendwo in Zelten, versuchen in der Öffentlichkeit nicht aufzufallen, lagern in Autos. Es gibt Obdachlose, die durchaus als Schlafstätten Autos haben. ne? Wo drin übernachtet wird, was dann auch schon auch geduldet wird von unseren Ordnungskräften. Gott sei Dank, also wenn da jetzt nichts Größeres, Auffälliges ist und so. Also das darf man nicht vergessen. Und Schätzungen sind Schätzungen. Das ist immer wirklich mit größter Vorsicht zu genießen. Wir haben Projekte jetzt geplant, wo wir auch hoffen, dass als Nebeneffekt eine genauere Evaluierung der Obdachlosenzahlen in München zum Beispiel dann auch möglich ist.
Also es ist wahrscheinlich schwierig, eben genaue Zahlen zu bekommen. Klar ist, dass das Angebot, die Angebote, die Sie haben, wichtig sind und notwendig und nachgefragt werden. Und es ist ein Anstieg aber zu verzeichnen. Das kann man auf alle Fälle festhalten, oder?
Es ist ein Anstieg festzuhalten von Jahr zu Jahr und die Behandlungen werden komplexer. Also wir haben hier Wundbehandlungen durchzuführen. Ich bin selber Chirurg, war fast 20 Jahre in der Chirurgie tätig. Und solche Hauterkrankungen zum Beispiel, Geschwüre, Hautgeschwüre und so weiter, infizierte Wunden, auch nach Operationen, das haben wir bis vor 10, 15 Jahren noch in Kliniken behandelt. Das waren dann Behandlungen, die gingen über mehrere Tage bis mehrere Wochen, wo sozusagen zunächst mal ein Zustand hergestellt wurde, der dann halbwegs stabil war, zum Beispiel in der Wundversorgung. Und dann wurden die Patienten entlassen in die hausärztliche Weiterbetreuung. Das ist heutzutage vollkommen anders. Sie schicken einen Patienten mit einer komplizierten Wunde oder wie auch immer zur Konditionierung in die Klinik und zwei Tage später ist er wieder draußen mit warmen Empfehlungen, ja, die man gerne natürlich auch annimmt, aber die man so in der Form nicht gebraucht hätte, sondern da geht es darum, dass tatsächlich schwierige Wundverhältnisse so gut stationär vorbehandelt werden, dass sie dann im ambulanten Bereich auch eine Chance haben, abheilen zu können.
Da kommen wir jetzt auf eine neue Technologie bei Ihnen gleich zu sprechen. Und zwar gibt's jetzt da die KI-gestützte Technologie zur automatischen Wundanalyse. Also ich habe gelesen, in der Mitteilung verspricht eine 10-fach schnellere und kontaktlose Wunddokumentation. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für Ihre Arbeit und wie funktioniert denn diese Technologie? Sie können uns das bestimmt besser erklären.
Also wir sind ganz froh und ganz glücklich, dass wir jetzt sozusagen die Möglichkeit haben, mit so einem Tool zu arbeiten. Ich bin jetzt selber kein Experte in solchen technologischen Dingen, aber kurz gesagt ist das, kann man sich vorstellen wie ein Tablet. Und dieses Tablet hat eine integrierte Kamera und hat die entsprechende Software dazu und ist KI-gestützt. Das heißt, wir können mit Hilfe dieser Kamera ein Foto machen von der Wunde und gleichzeitig wird diese Wunde analysiert. Und zwar nicht nur tatsächlich objektiv in der Größe, also in der Länge, Breite und Tiefe, sondern diese Kamera liefert uns auch gleich die Beschaffenheit der Wunde mit. Das heißt, sie analysiert den Wundgrund, ob das jetzt zum Beispiel Wundbelege sind, ja, ob das bakterielle Belege sind, ob das schon beginnende Wundheilung ist. Da sagt man, das bezeichnet man als Granulationsgewebe. Also das ist schon sehr hilfreich und es hat auch standardisierte Vorgaben schon für eine Therapie. Gut, das brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber das ist natürlich sehr interessant, dann natürlich auch, wenn man in der Wundversorgung Mitarbeiter hat, die sozusagen in diesem Bereich neuer sind oder noch nicht so erfahren sind, dann kann das schon auch sehr hilfreich sein, dass man darauf zurückgreift. Also insgesamt ist das wirklich ein Segen der Technik, das muss man wirklich sagen. Die Firma, die uns das liefert, hat dafür auch den Bayerischen Innovationspreis bekommen, vor 2 Jahren, meine ich, war das. Und wir sind ausgestattet jetzt mit den Kameras der zweiten Generation, glaube ich, der dritten Generation, die tatsächlich auch noch mehr kann. Die kann also uns auch noch die Bakterien zum Leuchten bringen. Also wir können auch eine Bakterienanalyse, die Bakterienbesiedelung sozusagen, hier genauer betrachten. Und in Zeiten der zunehmenden Antibiotikaresistenz ist das natürlich ein Segen, wenn man solche Differenzierungen damit unternehmen kann.
Weil man dann einfach gezielte Antibiotika einsetzen kann und jetzt kein Breitbandantibiotikum nehmen muss, oder?
Genau so ist es. Und es ist ja so, dass das Ziel einer jeden Wundbehandlung natürlich ist, dass die Wunde abheilt. Das kann sie nur, wenn man tatsächlich die Wunde kontinuierlich, regelmäßig behandelt, den Erfolg oder Misserfolg auch der zunächst gewählten Therapiekonzeptes überprüft, um anschließend dann zu sagen, okay, wir machen so weiter oder wir müssen unser Therapieregime nochmal überdenken und wir müssen das wechseln. Und da bietet uns diese Wundkamera noch eigentlich das entscheidende Tool. Wir machen das zusammen mit der Arztpraxis in St. Bonifaz, sodass wir mit diesen zwei Kameras gekoppelt sind aneinander. Und somit können wir auch abends zum Beispiel in der Straßenambulanz erkennen, ob ein Patient letzte Woche in der Wundversorgung der Kollegen in St. Bonifaz war, was dort gemacht worden ist, wie die Wunde ausgesehen hat. Ich sehe das Foto der Wunde, ich sehe die Analyse der Wunde und ich kann das vergleichen mit dem Ist-Zustand und kann dann lückenlos nachts um 23 Uhr an diese Therapie anschließen und das auch so weitermachen. Und das ist unser Projekt, was wir jetzt gemeinsam auf die Füße stellen. Der Start soll jetzt Anfang 2026 sein. Und das ist etwas, da haben wir ganz große Erwartungen daran. Und ich glaube, wir werden das nicht enttäuschen, dass wir das in 2-3 Jahren auch für Studienzwecke gut anbieten können und dass wir dann tatsächlich als Nebeneffekt vielleicht auch mal valide Zahlen bekommen, nicht nur was die Wundversorgungen im ambulanten Bereich von wohnungslosen, obdachlosen Menschen anbelangt, sondern vielleicht auch generell mal so über die Zahl, dass die Schätzungen auch mal genauer werden. Und das wäre ja für alle ein Segen in der Planung, dass man dann auch mal genauer weiß, um wie viel geht es denn eigentlich.
Also Sie haben vorhin auch schon von einem Leuchtturmprojekt gesprochen, das soll dann auch wirklich Schule machen.
Ja, wir hoffen das. Wir sind natürlich optimistisch und wir sind ganz, ganz unter Feuer. Wir sind heiß drauf. Wir möchten das ausbauen. Das ist ein offenes System. Also es wäre rein theoretisch auch möglich, dass andere medizinische Versorger in der Stadt mit andocken können. Das ist gezielt am Anfang auch durch die Techniker so eingerichtet und abgeklärt worden. Und es muss einfach sozusagen ein Progress stattfinden. Es muss einfach auch mit Hilfe der Technik, und das ist ja auch ein Segen mitunter die Technik, ne, dass man die einfach dafür auch einsetzen kann. Wir haben heute andere Möglichkeiten als wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Und das soll unseren Patienten zugutekommen. Und da muss man einfach diesen ersten Schritt machen und dem sollen weitere Schritte noch folgen.
Was sind das für Wunden eigentlich, die Sie versorgen müssen? Also warum spielt Wundbehandlung bei wohnungslosen Menschen so eine wichtige Rolle?
Also eine Wunde am menschlichen Körper, je nachdem, wo sie halt auch gelagert ist, aber sie ist immer anfällig dafür, dass sie sich infizieren kann. Und die Infektion ist natürlich das, womit die ganzen Probleme dann auch beginnen. Und das, was obdachlose Menschen, wohnungslose Menschen so als Risikopatienten sich darstellt, das ist schlicht und ergreifend, dass die Versorgung einfach nicht so lückenlos ist und dass die Versorgung sich schwieriger gestaltet, weil zum Beispiel keine Krankenversicherung da ist und so weiter und so fort. Und die Menschen aufgrund ihrer persönlichen Disposition, wie auch immer, nicht unbedingt geneigt sind, gleich sich Hilfe zu holen. Also ein obdachloser Mensch ist einer, der im Grunde sein Alleingelassensein oder sein Ausgegrenztsein eigentlich schon als Normalzustand empfindet und deswegen auch ein ganz anderes Körperempfinden hat. Also der ist nicht sofort beim Arzt, wenn es ein bisschen rot um die Wunde rum ist, sondern der kommt halt tatsächlich erst, wenn es vom Geruch auch nicht mehr auszuhalten ist oder von den Schmerzen nicht mehr auszuhalten ist. Und das ist tatsächlich die Problemlage dann.
Ist es denn allgemein schwieriger, Ihre Patienten zu bewegen, zum Arzt zu gehen? Oder sind viele auch sehr erleichtert, dass es diese Angebote, wie diese Praxis hier gibt?
Also ich würde sagen, das ist sehr gemischt. Also natürlich ist es so, hier in der Arztpraxis, das ist eher etabliert, würde ich sagen. Also da haben wir schon überwiegend Patienten, die kommen ganz gezielt zu uns. Die kommen auch also durchaus aus eigenem Antrieb. Und genau wie in der Normalbevölkerung, auch wenn man das jetzt mal so salopp formulieren will, in der Straßenambulanz ist schon ein bisschen anders gelagert. Also da ist es tatsächlich schon auch so, dass durchaus auch Patienten, wenn sie überhaupt kommen, zunächst mal ganz gerne auch anonym bleiben. Also die wollen ihren Namen nicht sagen, die wollen nicht nähere Auskunft geben, warum und wieso und weshalb das jetzt so ist, wie es ist, ja. Und dem wird natürlich Rechnung getragen. Also wir behandeln natürlich auch anonym. Und darum geht es. Also dass direkt auf der Straße natürlich der Drang, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, wenn man Probleme hat, relativ wenig ausgebildet ist. Ja.
Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht politisch oder auch strukturell eigentlich allgemein ändern, um die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen nachhaltig zu verbessern?
Also ich würde sagen, dass das hier ja, also ich kann jetzt vor allem für den Münchner Raum sprechen, eigentlich schon sehr gut aufgestellt ist. Wir sind nicht die einzigen medizinischen Versorger hier in der Stadt. Es ist alles auch für mein Dafürhalten sehr gut aufgestellt, dass nicht jeder das Gleiche macht, sondern dass man so unterschiedliche Akzente hat. Also der eine ist mehr bei Frauen und Kindern engagiert, der andere ist mehr im Flüchtlingswesen und bei Menschen ohne Aufenthaltsstatus hier aktiv. Und so ist das eigentlich in München, würde ich sagen, eigentlich relativ gut abgedeckt. Ganz klar, es gibt nichts, was nicht zu verbessern wäre und was man, wo man auch weiter dran bleiben muss. Und das wäre so das, was ich sagen würde, man darf nicht nachlassen, dass man diese Menschen wirklich in den Fokus nimmt, in den Fokus auch behält. Und was aus meiner Sicht dringend besser werden müsste, ist die Zeitachse, die sich auftut zwischen Diagnostik einer schweren Erkrankung bei einem Menschen und den dazu notwendigen, mitunter doch sehr teuren und sehr komplizierten Behandlungen. Wir haben hier in München immer wieder auch Härtefälle, das kann überhaupt nicht ausbleiben. Und da muss ich sagen, da sehen wir noch Nachholbedarf. Also da gibt es sicherlich noch das ein oder andere, was man tatsächlich auch noch vom zeitlichen Ablauf her ein bisschen beschleunigen sollte. Also da haben wir noch die ein oder andere Lücke.
Liegt es an bürokratischem Aufwand oder wie könnte man schneller machen?
Ich würde noch nicht mal sagen, dass es der bürokratische Aufwand ist, sondern jeder hat ja so für seinen Bereich eigentlich so einen gewissen Algorithmus. Also jeder sagt, also dafür sind wir sozusagen da. Und wenn das außerhalb dieses Algorithmus irgendwie liegt, dann hat man schon eher so das Gefühl, das ist eigentlich nicht unsere Sache. Und dann wird sozusagen weiter empfohlen oder so. Aber dann haben die anderen vielleicht das auch nicht so ganz in ihrem Portfolio drin. Und dann wird schwierig, ne? Und dann ist selbst auch hier in München, wo eigentlich das sehr gut aufgestellt ist, durchaus immer wieder mal die Situation gegeben, dass diese Kombi schwere Erkrankung, Unterbringung, möglichst vielleicht auch barrierefrei, möglichst vielleicht auch Einzelunterbringungen, ja, dass die mitunter sich schwierig gestalten, sehr schwierig gestalten, weil natürlich auch immer wieder auch die Kostenfrage im Hintergrund steht. Und wenn so schwere erkrankte Patienten dann auch noch ein Unterkunftsproblem haben, dann wird es tatsächlich auch schwierig. Ja, und da würde ich appellieren, dass man da dran bleibt und unsere guten Strukturen und auch Erfahrungen aus der Vergangenheit einfach mit rübernimmt. Und hier in München ist so viel gemeistert worden und so viel gut gemacht worden. Und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Also da können wir schon noch weitermachen.
Die Richtung ist schon mal richtig. Herr Horschmann, was hat sich der KMV auf die Fahnen geschrieben bezüglich der medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen?
Also wir versuchen natürlich immer wieder auf die Bedarfe auch zu reagieren, sei es mit dem Zahnmobil, mit der Krankenwohnung, natürlich auch mit der Straßenambulanz und der Arztpraxis, die es natürlich jetzt schon deutlich länger gibt, dass wir immer schauen, wo sind die Bedarfe und dann versuchen, dafür die Angebote auch zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist es manchmal natürlich auch nicht ganz einfach, sozusagen für solche medizinischen Projekte sozusagen auch Anschubfinanzierungen zu bekommen. Da sind wir natürlich auch immer sehr stark dran. Und natürlich für diese Projekte, speziell im medizinischen Bereich, sind wir auch sehr stark auf Spenden angewiesen. Deswegen da auch mein Appell, genau diese Projekte auch zu unterstützen, weil die bringen den Menschen wirklich sehr, sehr viel. Und wir können da sehr viel tun an der Stelle.
Also das wäre vielleicht auch ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, natürlich, sehr gerne.
Also so kann man diese wertvolle Arbeit und diese wichtigen Angebote unterstützen. Wer mehr darüber erfahren möchte und vielleicht auch etwas spenden möchte, wir verlinken natürlich hier auch bei den Shownotes auf den Katholischen Männerfürsorgeverein. Das war's für heute schon wieder bei Total Sozial mit einem Einblick in die Arbeit von Dr. Thomas Beutner und mit Ralf Horschmann vom KMFV. Klar ist, jeder hat das Recht auf medizinische Versorgung, das ist so in den Menschenrechten verankert. Aber der KMFV sorgt ganz praktisch dafür, dass dieses Recht auch Anwendung findet. Ich sage damit für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Lydia Jäger.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.